Nehmen. Halleluja. Verwandle du mich, Gott. Und darum geht es mir auch heute Morgen. Komm raus aus deiner Mittelmäßigkeit, aus dem Durchschnittschristentum, aus dieses Nominelle, so einfach allgemeine wie alle Welt. Nein, wir sind was ganz Besonderes. Wir sind keine Durchschnittsmenschen. Die an Jesus glauben, die sind übernatürlich, ungewöhnlich. Auch wenn sie sterben, sie sind nicht Lieschen Müller. Sie sind was ganz Besonderes, Halleluja. Und sie sind nicht nur Ja-Sager und Erfüller von irgendwelchen Dingen. Nein, wir sind was Besonderes, wir sind Originale, wir haben einen Auftrag. Und darüber will ich heute Morgen sprechen. Komm raus aus deiner Mittelmäßigkeit, aus dem Durchschnitt. So, ja, ich bin ganz normaler Mensch. Nein, wir sind keine normalen Menschen mehr. In dem Augenblick, wo wir an Jesus Christus glauben, erschrick nicht, was ich dir sage. Wir sind Außerirdische. Halleluja. Wir wandeln mit Gott. Wir leben mit dem Heiligen Geist. Wir haben Gott in uns. Das ist was ganz Besonderes. Gott in uns. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Ich spreche den ganzen Monat Oktober über das innere Leben, wie wir Wahrheiten aufnehmen sollen, wie wir unsere Ohnmacht überwinden dürfen und wie berühre ich Jesus und der Glaube gibt nicht auf. Das ist eine Botschaft, die Gott mir für den Monat Oktober gegeben hat. Gib nicht auf, gib dich selber nicht auf. Weißt du, wir haben von Gott einen Auftrag. Und zwar, den müssen wir erfüllen. Macht euch die Erde untertan. Und das sind Könige und Priester, die machen sich die Erde untertan. Und nicht gewöhnliche Menschen. Ich möchte durch die Gnade Gottes dir zeigen, dass wir raus aus diesem Gewöhnlichen kommen. So, ich gehe in die Kirche, ich in die Gemeinde oder was weiß ich. Ich bin Christ. Nein, wir sind keine Christen und wir sind keine gewöhnlichen Menschen. Wir sind Übermenschen. Denn der Vater Gott regiert in uns und wir sind über den Durchschnitt. Darüber werde ich sprechen. Du bist was Besonderes, von Gott berufen und du hast eine Erwählung und jeder hat eine besondere Erwählung, Original zu sein. Wer dein Original in deinem Leben? Du sollst nicht nur äußerlich gut sein, sondern auch innerlich. So, das ist unsere Berufung. Bei Gott gibt es nur Originale und Gott gibt sich nur mit Originale ab, mit Überwinder und nicht nur mit Schlappschwänze, Entschuldigung. Verstehst du, Menschen, die versagen, Gott braucht keine Kopien. Da hat er genug davon in dieser Welt, Kopien. Gott braucht Originale. Und jedes Geschöpf Gottes ist ein Original. Wenn du einen Baum anguckst, es gibt keinen zweiten Baum. Jeder Baum ist anders. Jedes Blatt ist sogar anders. Und die Schwaben haben sogar festgestellt, dass sogar jeder Apfel ist anders. Kleiner, größer, was weiß ich, einen Wurm drin oder kein Wurm drin. So ist jeder ist anders. Und deshalb mein Text heute Morgen ist Römer Kapitel 2, 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich oder passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr in eurem Inneren von Gott umwandeln. Verwandle mich, wir haben ja gesungen. Mach aus diesem Tod, aus diesem Klumpen was ganz Besonderes. Gefäße zur Ehre. Und jedes Gefäß ist wichtig. Jedes Gefäß ist wichtig. Und du denkst, ja, aber der Nachttopf. Der Nachttopf war früher wichtiger als eine Vase. Wir brauchen manchmal nachts. Und was haben die Leute damals gemacht? So, mach mich ein Gefäß zu deiner Ehre, zur Gebräuchlichkeit, dass du mich gebrauchst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Dazu neigen wir ganz besonders. Wir wollen, so wie die Kinder Israel damals waren, wir wollen auch einen König haben. Wir brauchen auch einen Tempel. Wir brauchen auch irgendwie so Zentralpunkt. Weißt du, die Menschen wollen immer sich mit irgendetwas identifizieren, sich irgendwo anpassen. Wir wollen auch so sein wie die anderen Menschen. Wir brauchen auch einen Bundeskanzler. Oder wir brauchen auch einen Präsidenten. Ja. Sei anders als die anderen. Das ist meine Botschaft. Knallhart. Sei anders als die anderen. Und überleg dir, bin ich wirklich anders? Und Gott sagt, du sollst anders werden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Neige nicht immer zur Anpassung. Und die meisten Menschen wollen nicht negativ auffallen. Was denkt mein Nachbar? Verstehst du, wenn ich mich anders anziehe, wenn ich so rumlaufe wie Johannes der Täufer in Kamelhaarmantel und ledernen Gürtel und barfuß? Was denken die Leute von mir? Verstehst du, wir wollen nicht alternativ sein und auffallen. Und wie gesagt, wir wollen so sein wie alle anderen auch. Und was ist der Unterschied zwischen uns und der Welt? Lass uns drüber nachdenken. Die Welt hat keine Beziehung zu Gott, interessiert sich auch nicht viel. Die quatschen sehr viel von Gott, aber Gott hat in ihrem Leben nichts zu melden. Sie hören nicht auf Gott, sie glauben an Gott. Da muss ein höheres Wesen geben. Alle Welt glaubt an Gott, auch der Teufel. Der ist ein Spezialist gerade auf diesem Gebiet. Und er weiß, es gibt einen Gott. Und er war zuerst mal sein Außenminister oder Anbetungsleiter. Das war der Teufel lange Zeit und so weiter. Er glaubt an Gott, er weiß, es gibt einen Gott und er kennt die Bibel perfekt, besser wie manche Pfarrer und manche Bischof, selbst der Papst. So. Aber er tut es nicht. Er ist anders. Er will anders sein. Und er wollte anders sein und so weiter. Und deshalb hat er versucht, Jesus zu Fall zu bringen, dass er auch so wird, wie der Teufel selber ist. Als ein Gegenüber von Gott und Gegenspieler Gott. Und Gott wollte uns in sein Bild schaffen. Die Welt hat ein gestörtes Verhältnis zu Gott. Lass uns das mal so sehen. Sie sind religiös, aber sie haben keine innere Beziehung zu Gott. Keine innere Beziehung. Sie beten 5-mal am Tag wie die Moslems. Oder sie gehen in die Kirche und sie machen so viel. Aber sie haben keine intime, persönliche Beziehung zum Vater. Und sie hören nicht auf Gott. Sie lassen sich vom Geist Gottes nicht leiten. Gott spielt keine große Rolle in ihrem Leben. Sie sind so, wie die Christen hier bei uns Leihlieder Gottes sind, so Sonntagschristen. Die gehen höchstens am Sonntag in der Kirche, aber das die wenigsten, meistens an Weihnachten und Ostern und höchstens vielleicht noch Pfingsten oder dann zur Beerdigung. Aber sonst sehen sie Kirche nur von außen oder zu Konzerten oder sonst zu irgendwelchen Sonderveranstaltungen. Aber Gott möchte Herr sein in unserem Leben. Von morgens früh bis abends spät. So. Ich spreche hier von wahren Christen. Wenn ich von Christen rede, nicht diesen nominellen Durchschnittschristen, so Namenschristen. Viele heißen Schneider und die können nicht mal einen Knopf annähen. Oder was weiß ich, ein Loch zustopfen oder Socken stopfen. Sie heißen aber Schneider. Und so gibt es viele Namenschristen, die können gar nichts. Die interessiert Gott überhaupt nicht. Ich bin ein Christ. Oder ich bin wiedergeboren. Die Hälfte der Amerikaner glauben, dass sie wiedergeboren sind. Aber die glauben dann an Reiki, die glauben dann an Nirvana oder was weiß ich, an irgendwelchen Spuk. Sie glauben aber, sie sind wiedergeboren. Wiedergeburt ist ganz was anderes, das ist ein neues Leben. Du sprichst anders, du denkst anders, du handelst anders, du benimmst dich anders, du benimmst nicht wie die Masse. Du ragst aus der Masse heraus, so wie der Matterhorn in der Schweiz. Weißt du, du bist was Besonderes. Ein wahrer Christ liebt Gott, vertraut Gott, folgt Gott, brennt für seinen Gott. Er redet nicht so viel von Gott, aber er lebt für Gott, er kämpft für Gott. Er setzt sich für Gott ein und er erwartet alles von Gott. Du siehst also, wie weit wir manchmal von Christentum entfernt sind. Die Urchristen waren ganz anders. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Und wo sind heute die Christen? Evangelisch, katholisch, pfingstlerisch, freikirchlich und weiß ich sonst noch, was sie sind. Der wahre Mensch, der an Gott glaubt, der hat ein Innenleben. Grundsätzlich. Alles, was lebt, hat irgendwo ein Innenleben. Sogar der Kaktus hat ein Innenleben. Alles hat ein Innenleben. Und deshalb bist du ein Mensch mit Innenleben? Denk drüber nach. Sei nicht mittelmäßig. Hab ein Innenleben. Und entfalte dich, entwickle dich. Sei kreativ. Der wahre Christ, der wahre Mensch, der mit Gott lebt, der erlebt jeden Tag neu. Er wächst, er entwickelt sich. Er wächst über sich selbst hinaus. Und das ist, was Gott will. Sei nicht mittelmäßig. Meine Botschaft, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist einfach den Menschen zu sagen, komm raus aus deinem Durchschnittschristentum. Ja, ich bin Christ. Ich glaube an Herrgott. Das ist kein großes Ding. Deine Seele soll sich richtig erholen, richtig aufsteigen und richtig aufleben. Das ist, was Gott will. Überdurchschnittlich. Ich habe diese Tage über die gesunde Seele gesprochen. Wunder passieren in der Seele. Und es ist so wichtig, dass in deiner Seele Wunder passieren. Dass Gott in deiner Seele aufersteht. Du glaubst an die Auferstehung der Toten. Aber du kannst erst richtig leben, wenn Gott in dir auferstanden ist. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Amen. In einem gesunden Körper, haben die Griechen gesagt, wohnt auch ein gesunder Geist. Und die Frage ist, ist dein Körper gesund? Und die ganzen Krankheiten, was wir haben, die ganzen Zipperleins, das ist nichts anderes als der Schrei der Seele. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Versteh mich. Nimm dir Zeit für mich. Und so viele Christen haben nicht kapiert, was es bedeutet, auf die Sprache des Körpers zu hören. Und der Körper hat viele Worte. Über 70.000 Worte haben Wissenschaftler festgestellt, hat der Körper. Und der Körper hat uns sowas zu sagen. Oh mein Knie, oh mein Rücken, oh mein Kopf, oh mein Finger, was weiß ich. Und dieses, diese Dinge haben was zu sagen. Und wenn dir die Nase voll ist, weißt du, was das bedeutet? Du hast die Schnauze voll. Und so weiter. Oder das schlägt mir auf den Magen. All das sind psychosomatische Dinge. Und deshalb muss die Seele zuerst heil werden, bevor der Körper geheilt wird. Und die meisten Ärzte, die heilen nur den Körper, beschwichtigen, verdrängen diese Dinge, aber sie heilen nicht den Körper. Rezept unterschrieben. Und das ist die Spezialität, was die Ärzte tun. Heilen tun sie nicht. Früher waren die Ärzte Priester. Und was sind sie heute? Geschäftsleute, die nur verdienen an deinem Krankenschein. So, gesunde Verhältnisse. Du brauchst ein Innenleben. Gesund sind wir erst, wenn wir ein gutes Verhältnis zu Gott haben. Wenn wir aufstehen und sagen, ah, oh, Lob und Dank, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Aber du hast Rückenschmerzen, du hast Probleme, aber du lobst den allmächtigen Gott. Und ich habe diese Tage auch eine Erkenntnis weitergegeben, fang an zu singen, wenn du Probleme hast. Man singt nicht nur, wenn man gute Tage hat, singt, wenn du Probleme hast, wenn es dir dreckig geht. Und ich habe euch erzählt, was mein Vater mich gelehrt hat. Weißt du, als kleiner Bub habe ich so viel gelernt. Obwohl ich manchmal nicht in die Schule gegangen bin und die Schule geschwänzt habe. Aber ich habe viel gelernt. Ich musste in den Keller gehen und ich habe Angst gehabt vor Ratten, Mäusen und Spinnen. Und das ganze Ungeziefer, was dort ab und zu mal bei uns im Keller war. Und der Vater sagte, du gehst runter, du gehst runter. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich habe Angst. Dann sagte er, dann sing. Und ich bin singend in den Keller gegangen und die Sachen geholt und kam wieder glücklich wieder raus. Und ist nichts passiert. Ich habe keine Ratte, keine Maus und keine Spinne gesehen. Die haben sich alle verkrochen. Fang an zu singen und der Teufel haut ab. In aller Liebe. Fang an zu singen. Im Leid, im Schmerz, in den Problemen, in Mangel, in den Defizite, wo du auch immer steckst. Fang an zu singen. Sei nicht wie die anderen sind. Oh, ich kann nicht. Und hör auf zu jammern. Wenn du jammerst, du rufst die Dämonen und die kommen in Massa. So, wenn Gott sich in unserem Leben beteiligt, wenn Gott in unserem Leben wirkt, dann bist du nicht mehr mittelmäßig. Kannst nicht mehr sein. Weißt du, wenn Gott an uns arbeitet, und ich lese in Hesekiel Kapitel 36, Vers 26, und Gott sagt, hier, ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist. Ich nehme euch dieses versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein neues Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinem Willen wandeln und leben, auch die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und ich reinige euch, damit ihr nicht mehr an den Folgen eurer beschmutzten Taten leidet. Ich reinige euch. Gott bewirkt Wunder, wenn er in unser Leben kommt und sich an unserem Leben beteiligt. Da passieren außergewöhnliche Dinge. Du wirst ein Original. Weißt du, viele Originale sind verschmutzt, verdreckt. Die müssen gereinigt werden. Manches Ölgemälde muss gereinigt werden, weil es im Raucherzimmer war oder irgendwo ist vergilbt. Und es muss gereinigt werden. Gott muss unser Leben reinigen. Und hier sagt er, ich reinige euch und ich gebe euch ein neues Herz. Ein fleischendes Herz, ein menschliches Herz, ein gläubiges Herz und einen neuen gewissen Geist. Gott macht dich zu einem Original, nicht so mittelmäßig wie alle anderen. Nein, du bist ein Spezialfall, eine Handarbeit Gottes. Er reinigt dich, er verändert dich und es kommt alles von innen. Deine Schönheit kommt nicht durch dein Puder und Make-up und dein Öl und Salbe. Die Schönheit kommt von innen. Unglückliche Menschen sehen hässlich aus, in aller Liebe. Du sollst fröhlich sein, sollst singen. Von morgens bis abends, weißt du, die Vögel zwitschern und die sind glücklich. Und du solltest so ein Vöglein Gottes sein. Einfach, der sich freut, der funktioniert. Und jedes Mal, wenn du Gott lobst und preist in deiner Sprache, nicht irgendein Lied, eine Hymne von irgendjemand, sondern singt ein neues Lied, heißt es in der Bibel. Singt einfach von deiner Erlösung. Welch Glück ist, erlöst du sein? Oder wir haben einen schönen Chorus, was den Teufel zum Jagen bringt und forttreibt. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wäre. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Ehe mein Gott. Und wenn du das singst, da zittert die Hölle. Fang an zu singen. Wie groß ist mein Gott? Du musst nicht vor den Problemen kapitulieren. Sag dem Teufel, wie groß dein Gott ist. Nicht wie deine Probleme sind, wie groß dein Gott ist. Und unser Gott ist ein großer Gott. Suche nicht äußere Heilung. Das äußerlich, was passiert, und ich werde dich enttäuschen. Und ich enttäusche euch jetzt permanent, weil nicht das Äußere ist es, was geheilt wiederhergestellt, befreit werden sollte, sondern das Innere. Und wenn das Innere hergerichtet ist, in Ordnung ist, wird das Äußere automatisch, da brauchst du kein Gebet, da brauchst du keinen Priester, da brauchst du keinen Pfaffen und keinen Pastor und sonst jemand. Das machst du alles selber. Weil Gott in uns wirkt und aktiv wird. Deshalb ist Innenleben so ausschlaggebend. Deine Seele musst du erst heilen. Deine inneren Probleme, deine Wunden, die du in deinem Leben hast, abgelehnt, nicht gewollt, nicht geliebt, nicht verstanden. Schau doch die Menschen an, wo sie herkommen. Flüchtlinge, vertrieben, verjagt. Die haben alles zurückgelassen. Du musst innerlich zuerst etwas werden, bevor du äußerlich was wirst. Und die meisten Menschen sind unter dem Durchschnitt. Schau doch das Leben an der meisten Leute, auch der Millionäre und Milliardäre. Das Leben ist unter dem Durchschnitt. Sie haben Angst, Panik, sind unsicher. Hoffentlich kommt keine Inflation mehr oder kein Dieb oder irgendetwas anderes. Du kannst äußerlich perfekt sein, wunderbar, und doch innerlich kaputt und baufällig. Und dein Leben ist Schrott. Und du bist unbrauchbar für das Leben. Ich habe ein nettes Mädchen in Heilbronn gehabt. Weißt du, sie war so fleißig, sie hat Abitur mit 1,1 bestanden. Und als sie dann die Prüfung hatte, wurde sogar ausgezeichnet, stand in der Zeitung. Dann kommt sie und plärrt und sagt, Pastor, ich bin die Beste in der Schule gewesen, aber im Leben habe ich versagt. Sie hat keinen Freund gehabt. Die war die ganze Zeit, hat sie nur gelernt. Sie war kaum in der Jugendstunde, verstehst du, weil sie immer lernen musste, gute Schulnoten bringen. Was nützt es, wenn du gute Schulnoten hast und im Leben versagst? Was nützt es, wenn du draußen ein Musterknabe, Musterchrist bist und im Leben versagst? Und ich weiß noch, gut, sie hat ihr Leben nochmals gefangen, ist eine Ärztin geworden in der Psychiatrie, die war so klein. Und dann, ich habe mich manchmal gewundert, wie kann sie da in der Psychiatrie arbeiten? Ich habe gesagt, Birgit, hast du keine Angst vor diesen Monstern, verstehst du? Also die Wilden, die Geisteskranken, die schäumen aus ihrem Mund. Dann sagt sie, nee, Behinderte oder Geisteskranke verbinden sich nicht, hat sie mir gesagt. Und immer wieder, ich habe gesagt, Birgit, glaubst du das wirklich? Die können dir den Kragen umdrehen, einfach dich schnappen und durch die Luft wirbeln. Sagte, nein, Geisteskranke verbinden sich nicht. Und genau so ist es. Werde überdurchschnittlich, verbinde dich mit anderen Menschen, sonst bist du geisteskrank unter Umständen. Und dir fehlt etwas. Und den meisten Leuten fehlt etwas. Ich habe keine Freunde. Und sie hat die ganze Zeit nur gebüffelt und gebüffelt und gebüffelt. Unser inneres Leben darf nicht morsch sein. Braucht Substanz, braucht Energie. Dein Leben muss stimmen. Und du brauchst Rückendeckung. Denn nur so wirst du etwas. Und die Birgit hat hier etwas gelernt aus ihrem Leben. Es ist nicht nur, dass ich die besten Noten schreibe. Ich muss auch aus meinem Leben was machen. Und sie war dann Sonntag für Sonntag, oder wenn sie frei hatte, im Gottesdienst. Ich habe gesagt, Birgit, so fleißig warst du noch nie. Im Gottesdienst gehen. Sagte, weißt du, ich habe gelernt, Lernen ist nicht alles. Ich muss auch für meinen Geist was tun. Für meine Seele. Und ich möchte das auch wirklich sagen, tu was für deine Seele, für deinen Geist. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, die perfektesten Noten hast und dann der Seele versagst und vor die Hunde gehst? So, du brauchst Rückendeckung und erst dann bist du irgendjemand, eine Persönlichkeit, Stück für Stück. Der hilft mir, der steht mir bei und dann der lehrt mich, einfach Mensch zu sein. Was nützt es, du lernst so vieles und du hast nicht gelernt, ein Mensch zu sein, eine Person zu sein, eine Persönlichkeit zu werden? Viele sind aufgeblasen wie ein Luftballon. Weißt du, und dann musst du nur ein bisschen mit Nadel stichen und dann geht die Luft aus und verstehst? Und so sind viele Menschen, sie sind nur aufgeblasen. Du musst nur ein negatives Wort sagen und dann flippen sie aus. Nur ein negatives Wort und die Luft ist weg. Gott ist es, der uns wirklich stark macht, zu uns was Besonderes macht. Und das Leben ist mehr als nur Honig schlecken. Das Leben ist viel mehr. Durch viel Kampf müssen wir in das Reich Gottes gehen. Das heißt, wir müssen durch viele Kämpfe, durch Leiden, durch Schwierigkeiten unser Leben entwickeln. Wer keine Kämpfe hat, der wird nichts. Wer keine Schwierigkeiten hat, der wird nichts. Unser Körper wird stark durch Krankheiten. Weißt du, durch Kinderkrankheiten, wenn du die Kinderkrankheit nicht gehabt hast, wenn du nachher im Alter dieser Kind oder in späteren Jahren die Kinderkrankheit kriegst, dann gute Nacht. Gott bewahre dich. Ich habe mit 28 mal Mumps bekommen, ich wäre die Wände am liebsten hochgegangen. Und ich sage dir, deshalb, man muss in den Kinderjahren am Anfang des Lebens die Kinderkrankheit machen, da brauchst du auch keine Impfung. Menschen, die Kinderkrankheit durchgemacht haben, die sind immun, die haben ein starkes Immunsystem. Frag jeden Arzt. Gott ist es, der uns zu Persönlichen macht, zu seinen Kindern, zu Heiligen, zu Königen und Priestern. Und ich habe euch diese Woche diese Geschichte erzählt, was ich im Schneesturm im Winter bei uns in Ostpreußen, also im Memeland, erlebt habe. Da war ein riesiger Sturm, Schneeverwehung, da sogar nicht einmal der Bagger durchgefahren ist mehr, als er die Straße planieren wollte. Da musste man sogar schaufeln. Leute mussten dann rankommen und schaufeln. Und da bin ich durch. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, als kleiner Bub in der 2. Klasse. Da musst du nicht Prediger sein und da brauchst du keine Predigt. Gott kann auch in der Stille zu einem sprechen. Gib dich nicht auf. Ich hörte das irgendwo, aber niemand war da. Aber ich hörte, jemand sprach in meinem Herzen, gib dich nicht auf. Da musst du durch. Da fällst du wieder rein und dann buddelst du dich wieder raus. Gib dich nicht auf. Und das ist, wie wir überdurchschnittlich werden, wenn wir uns nicht aufgeben. Und der Teufel möchte ganz schnell, dass du absagst, dass du dich aufgibst, dass du alles hinschmeißt, dass du wegläufst, dass du die Gemeinde wechselst oder was sonst auch noch immer was machst oder dich aufhängst. Gib dich nicht auf. Und das hat mein Leben geprägt. Egal was in meinem Leben passiert ist, ich habe immer wieder, höre ich diese Stimme, diese mysteriöse, geheimnisvolle Stimme. Gib dich nicht auf. Das habe ich mir eingeprägt. Das ist bei mir in den Knochen. Gib dich nicht auf. Gott gibt uns die Kraft und die Energie, wenn wir uns nicht aufgeben. Wenn wir uns nicht aufgeben, Gott gibt uns die Kraft, dass wir seiner Norm entsprechen, dass wir anders sind wie die anderen. Natürlich, wir können auch umschalten, uns aufgeben, uns fallen lassen, uns gehen lassen, uns treiben lassen wie Treibholz. So, fang an, ein überdurchschnittliches Leben zu leben und nicht mittelmäßig zu sein. Die mittelmäßigen Menschen sind nur Jammerlappen. Die mittelmäßigen Menschen, sie schimpfen, sie rebellieren ständig. Also mir gönnen die Leute nichts, mir geben sie nichts, sie verstehen mich nicht, sie sind nicht für mich. Für dich wird niemand sein, außer du selber. Du musst für dich selbst interessieren. Und wenn du dich für dich selbst interessierst, wird sich auch Gott für dich interessieren. Die beschweren sich ständig, sie klagen ständig. Deshalb, bevor Gott etwas im Leben, oder der Herr Jesus im Leben der Menschen damals was tun konnte, hat er zuerst mal die ganzen Klageweiber rausgetrieben. Zuerst weg mit euch, ihr Jammerlappen. Ich kann hier nichts tun. Weißt du, wenn du anfängst zu jammern und sagst, oh, heute eine Prüfung. Nein, freu dich, dass du die Prüfung hast. Test wird jetzt geschrieben. Auch wenn du nichts weißt, mach ein paar Kreuzchen. Weißt du, wir fallen so oft durch die Prüfung durch, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Und kein Wunder, dass bei einem und dem anderen nichts passiert. Sie haben ständig Angst vor der Prüfung. Angst vor Schwierigkeiten. Und dann beten sie, lieber Gott, Gemeinde, bitte betet für mich, ich habe Probleme. Der Teufel steht hinter der Tür. Ich werde krank. Oder ich habe Grippe. Und ich kann nicht. Verstehst du, wenn du anfängst zu jammern und zu klagen, du wirst versagen. Aber der Gerechte, der flieht nicht. Der Gläubige, der steht und sagt, mit meinem Gott werde ich Berge versetzen. Probleme versetzen. Und dann bin ich nicht mehr mittelmäßig. Einer, der Berge versetzen kann, ist nicht mehr mittelmäßig. Das ist ein Herkules. Das ist ein Heiliger. Jesus gibt sich nicht mit Klageweiber ab und mit Anklägern oder Leute, die besser wissen. Nein, wir müssen unsere Taten beweisen. Ich glaube an Gott, darum lebe ich, darum rede ich auch. Weil ich an Gott glaube. Und der Teufel versucht immer wieder, dich irgendwo in die Ecke zu treiben, dass du anfängst zu jammern. Geschwister, betet. Weißt du, wir sind so wie Slalomfahrer. Wir mogeln uns an und die Probleme vorbei. Mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deinem Leben etwas. Gott will das, dass du aus deinem Leben was machst. Oh, da habe ich was überwunden. Und da habe ich den Teufel besiegt. Und da habe ich die Krankheit besiegt. Und da habe ich die Schwäche besiegt. Ich habe euch gesagt, wie ich Krankheiten besiege. Ich bete nicht für Krankheiten für mich selber. Ich bete für Leute, weil sie manchmal zu faul sind, was zu tun. Herr, zeig ihnen, was sie tun müssen. Aber als ich die Probleme in meinem Leben löse, durch die die Krankheiten reingekommen sind, und ich habe euch gestern erzählt ein paar Sachen, weißt du, wenn man sich mit dem negativen Zeug abgibt, ihr habt schon Krebs gehabt, Und ich war schon todkrank. Und da Arme habe ich solche Knoten gehabt. Meine Lymphdrüsen, das ist Lymphknoten. Und die haben mit mir beten lassen, mit Öl salben lassen. Ich habe gefastet, ist nicht besser geworden. Jedes Mal ist schlimmer geworden, die ganze Geschichte. Und ich habe gesagt, Kinder, euer Papa wird bald sterben. Ja, ich war schon so weit. Ich war bereit zum Sterben. Ich kenne meinen Heiland. Was soll ich? Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Aber dann habe ich gesagt, lieber Gott, was soll das alles? Ich habe noch so viel vor mit knapp 30 Jahren. Ich habe noch so viel vor in meinem Leben. Ich kann noch nicht sterben. Eigentlich möchte ich noch lange leben und deine Taten verkündigen. Und dann habe ich gefragt, Herr, was soll ich tun? Was ist falsch gelaufen? Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Johannes, denk drüber nach. Seit wann hast du diese Knoten unter deiner Achsel? Seit wann hast du? Ich habe mir nachgegangen. Vor ein paar Monaten war alles okay. Habe überhaupt nicht einmal die Symptome noch. Gar nichts gehabt. Seit wann hast du? Und dann kam man so dummer Pfingstprediger sogar. Pfingstprediger. Weißt du, so, der sollte geistgeleitet sein und der sollte über all diesen Dingen stehen. Aber der sagt, Bruder, mal tu das, du betest für Kranke, du musst wissen, wie heilt man Kranke und was für verschiedene Krebssorten gibt. Und dann habe ich zwei Bücher gekauft, Band 1 und Band 2, über wie erkennt man Krebskrankheiten. 70 D-Mark hat mir der Schmarrn gekostet. Und ich lese und unterstreiche, sonst hätte ich die Bücher gleich abgegeben, aber ich habe schon alles angemalt gehabt, wenn ich lese. Ich male meine Bücher immer an. Und dann heißt es an einer Passage, also man stellt es am besten fest, wenn man unter Achsel langt und dann, ob Knoten da sind. Und ich mache das und ich habe das. Ich sag dir, die Geister, die man ruft, die wird man nicht mehr los. Viele Christen googeln und lesen Bücher, ganze Ärztebücher, arbeiten sie durch. Und sagen, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich diese Bücher. Gebet hilft nicht, Fasten hilft nicht, Ernährungsumstellung hilft nicht, gar nichts hilft mir. Und dann sagt der Herr, schmeiß das Zeug weg. Und ich habe diese Bücher in den Müll geworfen und ich sag euch, so wahr wie ich hier stehe, schon 40 Jahre, ich bin jetzt 70, und schon 40 Jahre, verstehst du, ist alles weg. Und von dem Moment, wo es hier weg war, war auch die Krankheit weg. Ohne Gebet. Und ich sage euch, wenn wir aufräumen in unserem Leben, sind wir auch ohne Gebet und ohne Arzt und ohne den ganzen frommen Zirkus gesund. Einfach tun. Was ist? Durch was kam? Beschäftige dich nicht mit negativen Dingen. Beschäftige dich mit positiven Dingen. Eigentlich sollten wir Gesundheitsbücher lesen. Wie werde ich gesund? Wie werde ich stark? Wie werde ich fit? Wie werde ich schön und was weiß ich. So, beschäftige dich mit positiven Dingen. Sei nicht mittelmäßig, ist mein Thema. Sei nicht, und die Leute, die krank sind mittelmäßig. Die sind unter dem Durchschnitt. Die haben dem Teufel Raum gegeben. Sie haben sich mit den negativen Dingen beschäftigt. Alle Leute, die klagen und Mitleid suchen, die sind unter dem Durchschnitt. Sie wissen, was Gott will, aber sie tun nicht, was Gott will. Sie räumen ihr Leben nicht auf. Und wenn du in deinem Leben Probleme hast, geh zurück. Wo war ich glücklich? Im Sandkasten vielleicht? In der Schule? Als ich zu Hause noch eine Mutter und einen Vater hatte? Wann war ich zum letzten Mal ein fröhlicher Mensch? Als ich noch nicht so religiös war. Denk drüber nach. Und viele flippen aus mit der Religion. Werden zu heilig. Heiliger als der liebe Gott selber. So, wo hat es angefangen? Also nur noch die Bibel gelesen hast. Du sollst die Bibel lesen oder es ist gesund, die Bibel zu lesen. Aber du hast nichts mehr anderes getan. Gott sagt, geh mal in den Wald. Diene irgendeinem armen Menschen. Tu was Gutes. Und du wirst merken plötzlich, wie Gott einen segnet und wie Gott einem hilft. Oder der Herr Jesus sagt nochmal, manchmal sei still und klag nicht so viel. Red nicht so viel. Und jedes Mal, wenn wir dumme Sachen reden, Geschwister und Freunde, rufen wir negative Geister herbei. Jedes Mal. Da kommen Dämonen, die warten nur. Die warten nur. Bet mich an. Bet mich an. Und sie verbreiten sich dann so schnell wie das Unkraut. Und das macht dein Leben kraftlos, machtlos. Das bringt dich zum Zweifeln. Das verwirrt dich. Das verwundert sicher dich. Dieses negative Reden. Du wirst überdurchschnittlich. Und wir müssen das. Du brauchst gar nicht mehr hierher kommen. Wenn du das nicht willst, kannst du es bleiben lassen. Wir müssen Überwinder werden. Und in meiner Bibel heißt es immer wieder, wer da überwindet, der wird das alles ererben. wer da überwindet. Wenn du schweigen kannst, weißt du, dann wirst du nicht in Panik geraten. Und das, ich überwinde, ich komme hier durch. Gott hat mich reingebracht und er führt mich auch raus. So wie es angefangen hat, so hört die Sache auch auf. Ich verlasse mich auf Gott. Wenn die Stürme auch toben, die Hölle los ist, ich bin still. Ich mache genauso weiter wie bisher. Und ich habe in meinem Leben immer genauso weitergemacht wie bisher. Ich pflegte meine Frau 7 Jahre und ich habe trotzdem gepredigt. Ich habe mich vom Teufel nicht abhalten lassen. Ja, du solltest jetzt auf deine Frau konzentrieren. Nein, ich mache genauso weiter wie bisher. Der Teufel muss sich nach mir orientieren. Aber nicht ich. Mach weiter. Verkrieche dich nicht. Mach keine Kompromisse. Mach genauso weiter. Lebe genauso weiter wie bisher. Ja, ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss das umstellen, ich muss jenes umstellen. Nein, leb genau so weiter wie bisher. Gott ist mit dir, du hast Jesus angenommen, in deinem Herzen, der Heilige Geist wohnt in deiner Seele. Was willst du noch mehr? Fang an, mit deinem Herzen zu singen, zu musizieren. Auch wenn du Stimmbruch hast oder krächst oder die Stimme nicht rausbringst. Weißt du, du bist zu alt, dass du nicht mehr singen kannst. Eine alte Schwester von unserer Gemeinde hat gesagt, Bruder Matthäus, ich bin so traurig, ich kann nicht mehr singen. Sie ist 83. Weißt du, du verlernst, wenn du nicht singst. Du hast keinen Ansatz mehr wie in der Musik. Fang an zu singen. In der Bibel heißt, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Oder zieh alle Register in deine Orgel und sag, Halleluja, wie groß ist mein Gott. Werde positiv. Wenn wir Gott preisen, Brüder und Schwestern, dann hört der Sturm auf. Du musst stärker sein in deinem Lobpreis als der Sturm, dieser Orkan um dich herum. Preise Gott. Sag den Stürmen, mein Gott ist größer als ihr Windchen hier. Das ganze Gebläse und so weiter ist halt Stärke. Sage den Stürmen, ich habe keine Angst vor euch. Oh, ich bin so gut gerüstet. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Geistlich. Genauso. Nicht nur in der Natur. Weißt du, lass dich von dieser Furcht und Ängste und so weiter dich nicht unterdrücken. Werde kühn. Musiziere in deinem Herzen. Jedes Mal, ich habe meine viele Jahre Akkordeon gespielt. Ich spiele heute nicht mehr so viel. Ab und zu mal musiziere ich auch ein bisschen. Aber jedes Mal, wenn ich ein bisschen Depression hatte, wenn ich ein Tief hatte, habe ich mein Akkordeon genommen und gespielt und die Geister sind verflogen. Die Geister verfliegen, wenn du Musik machst. Und selbst wenn du in die Hände klatscht, die Geister verfliegen. Wir sollten Musik machen. Und dann verfliegt dieser Selbstmordgeist, dieser Schwermutsgeist, dieser Trauergeist, welcher Geist auch immer ist. Ich denke an David. Der David hat seine Harfe genommen, als bei dem König Saul ein böser Geist über ihn kam, dieser Mordgeist, dieser Hassgeist, welcher Geist auch immer war. Er nahm seine Harfe und spielte. Und dieser Geist ist verflogen. Du kannst eine Harfe nur spielen, wenn du ein gutes Herz hast. Die Harfe spielt man zwar nach Noten auch, aber mit dem Herzen. Und die meisten Leute können nicht mit dem Herzen singen und spielen. Und das solltest du heute mal anfangen zu lernen und sagen, lieber Gott, wie spielt man mit dem Herzen? Wie musiziert man mit dem Herzen? Das muss niemand anders hören. Aber du bist im Geist versetzt an himmlische Örter. Und wenn du anfängst, im Herzen zu musizieren und zu spielen, du machst dem Teufel Konkurrenz. Denn der Teufel war zeitlang der Anbetungsleiter, dieser Luzifer. Der war direkt unter Gott. Und der hat die ganze Anbetung geleitet. Und der regiert, wie die Engländer zwitschern sollen. Und jetzt fehlt ihm das. Und wenn du anfängst zu singen und der Teufel um dich los ist, dann kriegt er Ärger. Du machst das, was er eigentlich machen sollte. Gott loben und preisen. Wir wollen uns Gedanken machen. Wie kann ich Gott loben und preisen? Also wie komme ich über mein Mittelmaß hinaus, über den Durchschnitt? Nicht nur stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Verstehst du? Nein. Oh, du Fröhliche, das ist schon was ganz was anderes als nur stille Nacht. Oh, du Fröhliche, euch ist heute der Heiland geboren. Halleluja. Fang an, Gott zu loben. Und Lobpreis ist die stärkste Waffe im Universum. Wir preisen Gott, schauen in die Zukunft, wenn wir ihn loben und anbeten. Wir schauen auf das Ziel zu. Oh, ich weiß, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und es wird alles gut werden. es wird alles gut werden. Wir sehen Jesus als den Überwinder, wie er im Himmel residiert, wie er König ist über allem. Und plötzlich kriegst du auch so ein Gefühl wie Jesus, wie der Vater im Himmel. Und wir sollen uns keine Gedanken machen, ob diese mein Lobpreis dort ankommt oder nicht. Vielleicht ist mein Lobpreis nur bis zur Decke. Hör mal, ich sag dir eine Wahrheit, was ich entdeckt habe. Du kannst singen, da hört dir kein Mensch zu. Vielleicht nicht mal ein Käfer. Aber preise Gott. Ob dieser Lobpreis bei Gott ankommt oder nicht, mir ist vollkommen egal, ob mein Lobpreis zu Gott ankommt oder nicht. Und es ist nicht gesagt, dass mein Lobpreis bei Gott ankommen muss. Der liebe Gott hat so viele Engel, die singen, heilig, 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 heilig ist der Herr. Der braucht mein Gekrächze nicht. In aller Liebe. Weißt du, er hört es wahrscheinlich auch gar nicht, wenn ich da zwitschere und pfeife und jodle und jauchze oder was ich mache. Lob Gottes ist weiter, hat eine weitere Funktion. Weißt du, ob Gott darauf reagiert oder nicht, ist vollkommen Schnuppe. Hört mir gut zu. Der Lob Gottes ist nicht für Gott. Der Lob Gottes ist für die Geister und Dämonen und Fürsten und Mächte. Der lobt Gott in der Hölle, im Feuerofen, in der Löwengrube. Der preist Gott. Denk an diese drei Männer im Feuerofen. Die haben Gott gelobt. Die haben auf dem Nebukadnezar gepfiffen. Weißt du, unser Lob ist nicht für Gott, sondern für die Mächte, Fürsten und Gewalten hier in dieser Welt. Gegen Krankheitsmächte, Armutsgeister, Mangelgeister, welche Geister auch immer. Unser Lob ist für die unsichtbare Welt, für die Geister und Dämonen, die gegen Gott rebelliert haben und murrten und geklagt haben. Unser Lob ist ein positives Bekenntnis zum allmächtigen Gott. In der Krise, im Elend und so weiter. Unser Lob ist, was Gott erhebt, mitten in den Schwierigkeiten, in unserer Situation. Wenn wir Gott preisen, dann zittert die unsichtbare Welt. Verstehst du mich? Das ist überdurchschnittlich. Das können die normalen Christen nicht. Dazu sind sie nicht in der Lage. Tut mir leid, das zu sagen, aber ich kenne die Christen. Aber Bruder, kannst du für mich beten? Mir geht so schlecht. Weißt du, eigentlich, ja, ich habe in Weinsberg eine Frau mal besucht bei Heilbronn. Die hat ein paar Katzen gehabt und als ich in der Wohnung komme, stinkt alles, Fenster zugezogen, dunkel und finster, denke ich, liebe Zeit. Und es war eine gläubige Frau, eine fromme Frau, eine Pfingstlerin sogar. Und sage ich, Schwester, ach, mich versteht kein Mensch. Alle Leute hassen die Tiere und was weiß ich, was alles so los ist, was sie mir so vorgejammert hat. Und in der Wohnung stinkt's. Furchtbar. Dann habe ich gesagt, Schwester, und sie hat so ein Harmonium gehabt, wo man noch mit den Füßen treten muss. Weißt du, und so ein paar Register raus. Ich habe gesagt, hast du früher das Harmonium gespielt? Ja, habe ich gespielt. Dann habe ich einen Pfingstjubel genommen und habe gesagt, wir singen jetzt beide ein Lied. Wir machen aber Fenster auf und Vorhänge auf und dann haben wir beide gesungen. Und ganz einfache Lieder, so wie alte Oma das singt und wie ein krächzender Pastor krächzt. Und wir haben da gesungen. Ein paar Tage später, als ich sie wieder besuchte, da kommen Leute und sagen, Frau sowieso, ist bei Ihnen, aus Ihren Fenstern kam Musik raus, Sie können singen, das war ganz toll. Sie war so, und die Leute haben plötzlich gefragt und sich um sie gekümmert und ihr geholfen mit ihren Katzen und ihr ein bisschen in der Stube geholfen. Weißt du, fang an zu singen und du rufst positive Geister. Fang an zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Und dann hat ständig nachher immer wieder Fenster aufgemacht und Gott gelobt und gepriesen. Mach dein Fenster auf und fang an, Gott zu loben. Der Teufel will uns nur zum Jammern und Klagen motivieren, dass wir murren, keiner versteht mich, keiner steht hinter mir. Und er will uns nur verunsichern und unruhig machen. Das will der Teufel. Er will dich nur aus der Fassung bringen, dich nervös machen. Er will dich einladen, in seinem Chor zu singen. In diesem Jammerchor. Weißt du, und da fangen die Leute an zu jammern und um Mitleid zu werben. Verstehst du mich auch? Verstehst du mich? Ich muss dich nicht verstehen. Kein Mensch kann dich verstehen, selbst wenn er 10-mal möchte. Dich kann nur einer verstehen, das bist du und Gott. Denk drüber nach. Und hilf nicht dem Teufel, dass er neue Chorsänger bekommt. Fang an, einfach ein neues Lied zu singen, das Lied der Erlösten. Und in der Bibel wurden die Leute immer, die Erlösten, immer wieder motiviert, neu zu singen. Sogar in der Offenbarung. Und sie stimmten die Erlösten ein neues Lied, eine neue Melodie. Mach so wie diese Miriam in der Bibel. Sie nahm ihr Tamburin und Halleluja, mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Ja, fang an Gott zu rühmen. Mitleid ist eine Verherrlichung des Teufels. Jammern ist eine Verkleinerung Gottes. Lobe den Herrn und du vergrößerst Gott. Wie groß ist mein Gott? Und das ist, wie ich dir zeigen möchte. Komm über deinen Durchschnitt hinaus, dein Mittelmaß. Fang an, Gott zu loben, wo du bist. Das kannst du überall. Fang an, von ihm groß zu reden. Und sag, mein Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Gott kann alles. Ich bin schwach. Und ich werde einer der nächsten Gottesdienste über Ohnmacht sprechen nächste Woche. Überwinde deine Ohnmacht. Du solltest deine Ohnmacht überwinden. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Aus mir wird nichts. Ja. Du hast Zukunft in deinem Leben. Gott will aus dir was machen. Psalm 150, Vers 6. Alles, was Odem hat, lobe dem Herrn. Alles, was da lebt, soll Gott preisen. Jeder Spatz, jede Blume und jeder Mensch. Gottes ganze Kraft gehört in deinem Leben hinein. Und durch Lob und Preis wird das alles freigesetzt. Positives Denken. Nicht, was die ganzen Leute da, diese Wohlstandsevangelisten denken, positiv. Nein, denke positiv. Mein Gott hat mich geführt bis hierher hat mir beigestanden, bis hierher hat er mir geholfen. Und dieser Gott, dieser alte Gott, der mit mir gestern war, wird auch morgen und übermorgen bei mir sein. Wenn du vom Geist Gottes dich leiten lässt, und das Wort Gottes in deinem Herzen bewegst und behältst, da wirst du Kraft bekommen über den Durchschnitt. Ich denke nur an Josua. Josua übernimmt ein schweres Amt von Moses. Er ist gestorben und jetzt wird Josua dieser Führer Israels. Und dann sagt, ich kann nicht dieses große Volk führen, so wie Moses es gemacht hat, immer von Gott abhängig zu sein. Der hat immer Gott gehört, war hochgebildet. Das bin ich alles nicht. Ich habe bisher nur Ziegel produziert in meinem Leben, habe keinen Beruf gelernt. Wie soll ich dieses große Volk führen? Und dann hat er etwas in seinem Herzen, einen Schluss gefasst. Und das musst du in deinem Leben auch einen Schluss fassen. Denke an das Wort Gottes, Josua 1 von Vers 7 bis 9. Denke Tag und Nacht an Gott. Meditiere über Gott. Und dann kannst du alles. Denke über Gott den ganzen Tag, nicht an die Probleme. Die Probleme sind da. Und du solltest die Probleme wie ein, ja, fressen. Wie die Israeliten das tun sollten. Und was ist passiert? Und Josua hat meditiert und nachgedacht über die Worte Gottes, dass er sogar die Sonne aufgehalten hat. Sag mir einen Menschen, der das kann und konnte. Das ist ja unmenschlich, übermenschlich. Die Sonne und den Mond aufgehalten, denn er wollte seine Arbeit erledigen noch an diesem Tag. Du wirst unschlagbar, wenn du das Wort Gottes kennst, dich an das Wort Gottes orientierst und das Wort Gottes so ein Teil deines Lebens ist. Ich habe diese Tage auch eine Offenbarung von Gott bekommen. Das ist nicht von heute erst jetzt, die habe ich schon früher gehabt. Aber unser DNA kommuniziert mit dem Universum. Wenn du mit Gott redest, verstehst du, kommunizierst mit dem Universum. Dein DNA, deine Gene, von Zehenspitzen bis zum Scheitel, die kommunizieren mit Gott. Plötzlich kribbelt es in den Fingerspitzen, in den Zehenspitzen, in deinen Gebeinen brennt ein Feuer. Und dann gehst du wie ein Elefant, wie ein Riese, weil Gott in dir ist. Und du bist überdurchschnittlich, wenn Gott in dir ist. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, wenn dich die Herrlichkeit Gottes von allen Seiten umgibt und so weiter, und wenn der Herr dir das Wichtigste in deinem Leben ist, dann hat der Teufel nichts mehr zu lachen, hat keine Lust an dir mehr. Dann meidet er dich. Ja, er meidet dich. Er meidet dich. Hat keine Lust. Wenn du voll von Gott bist, dann hast du auch keine Zeit für ihn mehr, weißt du, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Du bist krank. Gut, aber der Herr wird dich aufrichten, der Herr wird dir helfen, der Herr wird dir zur Seite stehen. Wenn Gott dein Schild ist, dann wirst du alles erreichen und erlangen und bekommen und erwerben. Und nichts wird dir schaden. Diese Dinge kommen an dir, verstehst du, und es knallt. Verstehst du, das knallt. Aber es prallt alles bei dir ab, denn der Herr ist dein Schild und dein Schirm. Und ich fürchte mich nicht, sagt uns die Bibel. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Schau nicht nach unten. Jetzt kommt es, wie das aussieht, Römer 12, und die folgenden Verse. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Schau nicht nach unten, schau nach oben. Schau nicht auf die Versager, auf die Nieten, auf die Pleitegeier. Schau nicht auf die Armen und Schwachen. Ich sage das knallhart. Ich will dir helfen, dass du mal zu dir selber kommst. Schau nicht auf die Schwierigkeiten. Schau nicht auf die Menschen, die versagt haben. Diese geistlichen Blindgänger, die immer nur um sich selber drehen, nur mit sich selbst beschäftigen. Schau auf Leute, die was geschafft haben. Lies Biografien von Männern und Frauen, die was gekonnt haben, die was gemacht haben. Christen wie Nicht-Christen, spielt keine Rolle. Mensch ist Mensch. Schau nach oben auf die Starken. Ich weiß nicht, ob du schon mal so durch gerodete Landschaften mal gefahren bist, wo man Bäume gerodet hat. Da lassen sie immer ab und zu mal so ein paar große Überbleibsel übrig, ein paar große Bäume. Und dann bepflanzen sie die Landschaft wieder ganz neu. Und das ist ein Geheimnis. Das sind die kleinen Bäumchen. Und die gucken die großen Bäume an. Und die spüren, so groß werde ich auch mal werden. Wie der da oben. Oder da hinten. Und genauso ist, orientier dich an positiven Menschen. An Menschen, die was geleistet haben. Schau auf Jesus, dem Überwinder, wenn du sonst niemanden findest. Und es gibt wenig Menschen, die wirklich Sieger und Überwinder sind. Aber der Herr Jesus ist einer davon. Schau nicht auf die Mittelmäßigen. Ja, wenn der in den Himmel kommt, komme ich auch. Da komme ich zweimal in den Himmel. Verstehst? Schau nicht auf deinen Vordermann. Das ist gar nicht mal so sicher, ob der in die richtige Richtung fährt. Wir müssen den Wunsch haben, mehr zu sein, als was wir sind, als was die anderen sind, als was die anderen haben. Du musst diesen Wunsch haben, ich befehle meine Wege dem Herrn und hoffe auf ihn und er wird alles wohlmachen in meinem Leben. Was ist Mittelmäßigkeit? Nichts Besonderes. So lala. Weißt du, das ist nicht berauschend. Und wenn du dein Leben anschaust, weißt du, wenn da nichts Berauschendes ist, dann bist du mittelmäßig. Durchschnittlich. Weißt du, so recht und schlecht. Also, ist nicht überwältigend. Und dann wundere dich nicht, wenn keiner dein Zeugnis abnimmt und sagt, du, horch mal, mach mal vor. Zeig mal, wie kannst du mit der Krise fertig werden? Wie du mit dem Trauer, mit dem Tod, mit all diesen negativen Dingen fertig wirst. Weißt du, Mittelmäßigkeit ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ein ganzer Blödsinn ist das eigentlich. Mittelmäßigkeit ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und die Bibel sagt, hör auf, mittelmäßig zu sein. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 22. Da heißt es an der Gemeinde zu Laodicea, ich weiß, dass ihr weder warm noch, oder, dass ihr weder heiß noch kalt seid. Dieses Lauwarme. Sei nicht ein lauwarmer Christ. So nomineller Christ. Eingetragen irgendwo im Standesregister, evangelisch, katholisch oder VK. Oder VD. Verschiedene. Oder Jude, oder was weiß ich. Wenn ihr wenigstens eines von den beiden seid, oder wert, sagt der Herr, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Und ich werde euch aus meinem Mund rausspucken. Stell mal vor, Gott spuckt dich aus seinem Mund raus, wenn du lauwarm bist. Mittelmäßigkeit ist lauwarmes Leben, lauwarmes Christentum, lauwarme Liebe. Ja, ich liebe den Heiland, aber du brennst nicht für ihn. Lauwarme Glaube, lauwarme Hingabe, lauwarmer Dienst, lauwarme Nachfolge. Und unser Land steckt vor lauter Mittelmäßigkeiten. Schau doch die Leute an. Der Deutsche will nicht auffallen. Wenn alle blöd sind, sind sie alle blöd. Da laufen sie alle in gelbe Hemden und gelbe Leder, ja, oder Regenmäntel und Stiefeln, so wie es zeitlang ist. Die wollen sich anpassen. Die wollen ja nicht auffallen. Ja, wo kommst du aus welchem Jahrhundert? Verstehst du? Die wollen immer durchschnittlich sein, so wie alle anderen. Der Teufel hat das Image der Deutschen verdorben und versaut. Eigentlich sollten sie Dichter und Denker sein, Individualisten, die sollten sie schöpferisch sein. Aber wir haben Notstand in unserem Land. Wir reden wie alle, wie die Massenmedien, die haben uns versaut. Wir sind inzwischen unter dem Durchschnitt. Und wenn du die Statistiken liest, Deutschland fällt immer weiter zurück. Immer weiter zurück. In der Schulbildung, die Kinder können kaum richtig lesen. Das ist die Geschichte. Und ich habe Angst um unsere nächste und übernächste Generation.
wo die hinkommen werden, trotz Computer und der Technik. Und du siehst, auch mit diesem ganzen digitalen Zeug, wir sind hinter dem Mond beinahe mit unserer Entwicklung. Das sind Esten, Finnen und viele andere Völker viel, viel weiter. Und ich freue mich, der liebe Bruder, ich grüße ihn bis nach Luzern. Er hört schon diese Predigten 10 Jahre, die ich hier predige. Und in der Schweiz, in der tiefen Schweiz, Luzern. Und sagt, ich höre diese Predigten. Und er ist Bauer. Und schon ein Bauer in der Schweiz ist manchmal weiter als mancher Deutsche hier bei uns in Deutschland. In diesem gebildeten Deutschland, im Land der Dichter und Denker. Mittelmäßigkeit. Weißt du, es ist lächerlich, wo wir hingekommen sind. Wir sollen viel weiter sein. Und wir sollen uns weiterentwickeln, uns in die Zeit hineinschicken. Unser Volk hat total die Verbindung mit Gott verloren. Die Kirchen werden verkauft. Die Kirchen werden entweiht. Weißt du, Bildung, wo ist unsere Bildung? Wenn es so weitergeht, wenn man Strom ausfällt, da kannst du bald nicht mehr rechnen. Das ist dann, wo du immer gewohnt bist, tipp, tipp, tipp. In aller Liebe. Wir entwickeln uns ja, zu primitiven Menschen. Wenn ich dran denke, die anderen Völker lachen uns aus. Als jetzt die Moschee in Köln eingeweiht wurde, da kommt der Erdogan und so weiter, und er weiht die Moschee ein. Da wurde weder der Bürgermeister noch der Architekt eingeladen. Und die Türken zeigen uns einen Vogel. Verstehst du, so ist die Geschichte gewesen. So primitiv, die lachen uns aus. Wir sind entwürdigt. Da läuft bei uns etwas falsch, was wir nicht korrigiert haben. Es ist unter dem Durchschnitt. Du lebst heute und du kannst ja die Dinge ändern. Du für dich persönlich, du kannst die Welt nicht verändern, vergiss es. Aber die Welt wird verändert, wenn jeder sich selber verändert. Die Schwaben haben die Kehrwoche. Da kehrt jeder vor seine eigene Haustür und so wird die Stadt am schnellsten gereinigt. Jeder kehrt vor seiner Tür, jeder arbeitet an sich selbst und so wird die Welt verändert. Weißt du? Und nicht, wie wir heutzutage alles haben. Weißt du, wir haben einen Notstand in unserem Volk. Die Frauen haben keine Männer und die Männer haben kaum Frauen. Das ist genau das Gleiche, was die Chinesen haben. Die Chinesen mit ihrer Ein-Kind-Ehe. Da müssen jetzt die Burschen in Dörfer gehen und die Mädchen klauen, damit sie eine Frau bekommen. Und die ganzen Werbung, dass sie eine Frau bekommen, das rächt sich alles. Das geht mal eine Generation gut. Aber dann gute Nacht. Diese Ein-Kind-Politik. Und ich sage euch eines, unsere Nation steckt in einer gewaltigen, tiefen Krise. Wenn wir nicht aufwachen als Deutsche für uns persönlich, da werden wir eines Tages Türkisch noch lernen müssen. Und 2035 hat man ausgerechnet, wird vielleicht sogar eine türkische Bundeskanzlerin kandidieren. Verstehst du? Jetzt haben wir schon Politiker, Türken in der Regierung. In aller Liebe. Ihr habt nichts gegen die Menschen. Aber weißt du, wenn du durchfallen willst, dann musst du nichts tun. Dich einfach treiben lassen und dich gehen lassen. Man glaubt, wir sind sicher, wir sind intelligent, unsere Technik funktioniert. Du, die Wirtschaft geht bergab. Langsam aber sicher. Die Währung. Wir haben 2% Inflation. Wenn man weiß, wenn man ausbrechen möchte, dann musst du deine Armee fit haben. Und was ist? Und die meisten Panzer springen bei uns in unserer deutschen Armee gar nicht an. Verstehst du? Der ganze Jets, Flugzeuge, die können gar nicht mal hochfliegen, weil die Armee ist marode, die Bundeswehr. In aller Liebe. Und wir denken, wir. Die wir sind längst unter dem Mittelstand. Und Mittelmäßigkeit. Wir sind ganz tief unten. Deutschland braucht Erweckung. Und das höre ich immer wieder. Deutschland braucht Erweckung, Leute. Lasst uns beten. Lasst uns beten. Weißt du, nicht Deutschland braucht Erweckung. Du brauchst Erweckung. Jeder Einzelne. Weil die meisten schlafen. Die meisten Leute schlafen. Die Freikirchen sind schwerfällig geworden. Die Großkirchen, die verlieren ihre Monopolstellung. Weißt du, die beschäftigen sich nur noch mit toten Traditionen, mit steifen Dingen, Rituale und was weiß ich. Und nur wenige schaffen den Absprung. Wir brauchen ein Umdenken. Und in 100 Jahren ist alles zu spät. Deshalb wach auf, steht es immer wieder in der Bibel. Wach auf. Und wir brauchen eine neue Orientierung an Gott. Und wie mache ich das? Es fängt in kleinen Schritten an. Wer Menschen gefallen will, kann Gott nicht gefallen. Und wir müssen aufhören, Menschen zu gefallen, Politikern zu gefallen, den Pastoren zu gefallen, der Gemeinde zu gefallen, den Geschwistern zu gefallen. Ich möchte nur Gott gefallen und sonst niemand. Und alles andere pfeife ich. Das ist meine Musik meines Herzens. Pfeife ich. Gott will, dass wir ihm gleich sind. Dass wir zu ihm passen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Dass wir so sind wie er. Er ist heilig, vollkommen. Nicht nur mit dem Mundwerk. Wenn ich so die Facebook-Seite lese, weißt du, da sind so viele Leute nur mit dem Mundwerk. Vor allem ganz besonders die Grünschnäbel, nur grün hinter die Ohren. Da wollen sie anderen erzählen, wie man heilig lebt, wie man gottesfürchtig lebt. Aber die Oma weiß manchmal mehr als so mancher Grünschnabel. Und dann wollen sie Hauskreise leiten und vieles mehr. Wer Menschen gefallen will, der kann Gott nicht gefallen. Menschengefälligkeit macht uns mittelmäßig. Wer Organisationen gefallen will, kann Gott nicht gefallen. Denk drüber nach. Meine Kirche, meine Gemeinde, meinem Verein. Wer der Gesellschaft gefallen will, kann Gott nicht gefallen. Du musst deine Identität finden. Dass du ein Original bist. Und da müssen wir zurückkommen. Wer einer Kirche gefallen will, der kann Gott nicht gefallen. Kann nicht dem Papst der katholischen Kirche oder den Bischöfen der evangelischen Kirche gefallen. Nein, mich interessieren die gar nicht. Ich möchte Gott gefallen. In aller Liebe. Weißt du, Gott will uns haben, dass wir ihm ähnlich sind. Dass wir ihn verkörpern, ihn ausleben. Zum Alexander den Großen wurde ein Gefangener, ein Deserteur oder Dissident gebracht. Und dann fragt Alexander, wie heißt du? Alexander. Dann steigt er vom Pferd runter und sagt, entweder legst du hier auf der Stelle meinen Namen ab oder du wirst so wie Alexander. Der hätte den erstochen. Und er sagt, ja, ich werde wie Alexander. Entweder bist du Christ oder hör auf, dich so zu schimpfen. Mach meinem Namen Ehre, hat Alexander gesagt. Und er kann in seiner Armee keine Deserteure und Dissidenten, Mitläufer und Weichlinge und Angsthasen gebrauchen. Die meisten Dinge im menschlichen Leben sind mittelmäßig. Schau das Leben an. Gott will unser Leben, dass wir das beste Leben leben, das überhaupt gibt. Auch hier in dieser Welt. Und das Beste wartet noch auf uns. Aber hier sollen wir wenigstens uns so engagieren, befleißigen, alles dran setzen, dass es mir einigermaßen gut geht. Gib dich nicht auf. Verstehst? In alle. Wenn du todkrank bist, egal was in deinem Leben passiert, gib dich nicht auf. Wir müssen wieder das werden, wozu wir geschaffen worden sind. Und das werden, was Gott von unserem Leben gewollt hat. Vor Grundlegung der Welt. Nicht, was dein Papa und Mama wollte, sondern was wollte Gott von mir? Was hat er von mir gewollt? Gott hat uns geschaffen zu Originalen. Jeder ist anders. Jeder ist anders. Und wir müssen über uns selbst hinauswachsen. Und Gott hat uns geschaffen zu Königen und Priestern. Kapierst? Verstehst du das? Zu Prinzen und Prinzessinnen. Und was machen Könige? Die herrschen. Und das war, was Gott dem Adam und der Eva gesagt hat. Und macht euch die Erde untertan. Herrscht darüber. Füllt die Erde. Macht was draus. Und lasst euch nicht beherrschen. So viele Leute lassen sich beherrschen von negativen Dingen, von Krankheit. Da kommt ein Grippevirus, jetzt muss man sich impfen lassen. Verstehst? Anstatt, dass man diese Gedanken gar nicht annimmt. In Erfurt, da hat ein evangelischer Pfarrer in der Pestzeit, im 30-jährigen Krieg, da um 1600, hatte am Tag 60 Pesttote beerdigt. Dann haben die Leute und kein Mundschutz und keinen großen Schnabel sich aufgesetzt. Ohne Mundschutz hat er die Tote beerdigt. Und dann wurden die Leute fragten, haben sie keine Angst? Sagte er, nee, ich glaube an Gott und mein Gott ist stärker als die Pest. Verstehst? Glaub an Gott und Gott ist stärker als die Pest, die Grippe, die Armut, die Krankheit, der Tod. Die Bibel sagt uns immer wieder und spricht von klugen und dummen Baumeistern, von klugen und törichten Jungfrauen. Weißt du, da liegt so viel. Mach aus deinem Leben etwas. Gib dich nicht mit einem Mittelmaß zufrieden. Ja, das wird schon reichen. Der Heiland kommt nicht so schnell. Oder er kommt mittags oder kurz abends. Aber diese klugen Jungfrauen haben ein Gefäß mitgenommen. Sie haben sich vorbereitet. Es könnte zu spät werden. Oder es könnte sich verspäten. Leb für die Hauptsache des Lebens. Wozu bist du da? In den Himmel zu kommen. Oh, Bruder, mal tu das, ich möchte in den Himmel kommen. Du kommst in den Himmel, ob du was tust oder nichts tust. Ob du dich bekehrst oder nicht bekehrst. Bitte erschrick nicht, was ich dir sage. Im Jenseits, Himmel ist Jenseits. Da kommst du so oder so, wenn du gestorben bist. Da musst du gar nicht groß kämpfen, dich groß anstrengen und was weiß ich, fromm werden, die Bibel lesen. Du kommst in den Himmel, ins Jenseits. Soll ich dir sagen? Das passiert automatisch. Aber es geht darum, dass wir Überwinder werden und mit Christus regieren auf dem Thron. Um das geht es. Nicht nur, dass ich in den Himmel komme. Ich will nicht in den Himmel kommen. Aber ich möchte mit Christus regieren. Mit Christus auf dem Thron sitzen. Mit Petrus, Johannes und all diese Brüder und so weiter. Am Tisch des Herrn. Und deshalb sagt der Herr Jesus und der Heilige Geist 7-mal in der Offenbarung, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Nicht, der kommt in den Himmel. Du wirst alles ererben. Hör auf, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Du wirst immer den Kürzeren ziehen. Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Er will, dass du mit Christus regierst, auf dem Thron sitzt, dass du ein Überwinder bist, dass du auf dem Triumphwagen Gottes sitzt und sagst, überwunden, überwunden, durch das Lammes Blut. Das Leben ist kein Zuckerlecken. Das kann ich dir bestätigen. Weißt du, nur Sieger werden das Leben ererben. Und deshalb, wir trainieren jetzt für den Sieg als Überwinder. Wir fallen, aber wir stehen wieder auf, schütteln den Staub ab und wir machen weiter. Und in der Ewigkeit wird sich zeigen, ob du was hier verstanden hast oder nicht. Es wird sich zeigen, ob du hier nur mittelmäßig warst. Ja, ich war in der Kirche beim Pastor Maturis. Das nützt nichts. Du bist hier, um zu kämpfen und zu lernen, abgehärtet zu werden. Abgehärtet. In der Bibel heißt es, wenn du eine Ohrwatschen bekommst, gib auch den anderen Backen. Sei nicht so zimperlich. Viele Christen sind so zimperlich. Ja. Werden gleich erschüttert. Was mir widerfahren ist. Stell dir vor, du kriegst jetzt eine Ohrfeige. Verstehst? Da soll er sich freuen und sagen, hier, die andere Seite, ich möchte gleich ausgeglichen werden. Ja. Leb dein Leben. Und lerne, weißt du, ich habe so einen Kriegsveteranen als Lehrer gehabt damals bei mir, bei uns in der Sowjetunion, und der hat gesagt, Johannes, nicht nur zu mir, aber auch zu anderen auch, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst für das Leben. Du lernst nicht für die Schule. Und als ich das begriffen habe, habe manchmal Fünfer geschrieben, verstehst du? Nee, oder eins, ich weiß nicht. Bei uns war das genau umgekehrte System, Schulsystem wie hier und so weiter. Aber das war vollkommen egal. Ich lerne für mich selber und nicht für die Schule. Und genauso das gleiche auch als Pastor sage ich, du lernst nicht für die Gemeinde, du lernst für deine Ewigkeit, was du hier lernst, was ich dir weitergebe. Wenn du hier nichts hast und nichts tust, wirst du auch in der Ewigkeit nichts haben. Du brauchst eine solide Grundlage. Ich ermutige Menschen zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Sei treu, sei tapfer, erkenne deine Pflichten, deine Verantwortung, deine Aufgaben, deine Funktion. Schaffe deine Seligkeit, heißt es einmal in der Bibel, mit Furcht und Zittern. Hoffentlich schaffe ich das. Ich weiß, aus Gnaden sind wir selig geworden. Also ich bin da voll evangelikal. Da muss ich für meine Erlösung nichts tun. Aber um einen guten Platz im Himmel zu bekommen, da muss ich kämpfen, ringen und mit der Mittelmäßigkeit aufhören. Das ist verhängnisvoll, wenn ich mittelmäßig bin. Dann komme ich in den Himmel an. Mein Platz ist schon besetzt durch jemand anderen, der gekämpft und sein Leben geopfert hat. Halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Verspiele deine Gnade nicht. Mach eine ganze Sache mit dem Herrn Jesus Christus. Gott will, dass wir wieder so ursprünglich sind, wie er uns geschaffen hat. Und jeder ist anders geschaffen, anders gelagert, damit er in der Ewigkeit seine Funktion am Thron Gottes ausfüllt. Wenn du dich dieser Welt anpasst, verfälschst du dein Bild. Du bist nicht so wie die anderen. Du bist was extra, was Gott wolle gerade für diesen Platz dich haben, als Baustein in seinem Werk. Hör auf, andere Leute zu kopieren. Kopien sind nichts wert. Kopien sind Ramsch. Versuch mal, deine 100-Euro-Scheine zu kopieren. Du kommst gleich ins Gefängnis. Verstehst? Kopien sind nichts wert. Du brauchst Original. So, der Teufel möchte dein Profil zerstören. Du sollst nichts mehr sein und so weiter. Nein, fang an, dein Profil zu entwickeln. Auch wenn du ein bisschen kantig bist und eckig und vielleicht ein bisschen komisch. Und all die Heiligen in der Bibel waren alles komische Leute. Auch in der Kirchengeschichte. Die waren komisch. John Knox, dieser Erweckungsprediger von Schottland, der hat vor der Maria Stuart nicht einmal den Hut abgenommen und hat alle Leute per Du angeredet, auch die Königin. Verstehst? Und die hat sich aufgeregt, die Maria Stuart, die Blutige. Er sagt, sie sind alles Menschen. Alle müssen sterben, auch Könige müssen sterben. Verstehst du? Und große Leute. Wer deine Persönlichkeit, dass du nicht immer Knicks machst. Verstehst du, wer sind das die Leute? Knicks. Wenn du dich der Welt anpasst, gibst du deine Identität ab. Dann bist du so wie alle anderen auch. So ein Hortenvieh. In aller Liebe. Weißt du, du bist nicht mehr authentisch. Gott will, dass wir natürlich sind, normal sind. Und was ist normal? In der Natur ist jeder anders. Jeder Baum, habe ich gesagt. Jeder Strauch. Jede Blume. Jedes Blatt. Gott will deine Persönlichkeit, deine Ursprünglichkeit, so wie er dich geschaffen hat. Und dafür gab uns Jesus als Erlöser. Jesus wollte nicht wie alle sein. Er hat seinen Dickkopf gehabt. Das Kreuz ist mein Weg. Da wird mir nichts erspart. Und er hat die ganze Religion, die ganze Justiz blamiert, sie zur Schau gezogen durch sein Kreuz. Und was hat er erreicht? Gesiegt hat Jesus Christus über alle Mächte der Finsternis. Und Gott will deine Originalität. Das ist dein Ziel, dass du ein Du wirst, ein Held. Gott gibt sich nur mit Helden um, nicht mit Feiglingen und Waschlappen und Klageweiber und was weiß ich für Burschen. Weißt du, Gott gibt sich mit Helden ab. David hat sich nur mit Helden abgegeben als König. Das ist so ein Bild für den göttlichen König. Er hat sich nur mit Helden abgegeben. Seine Helden, lesen wir mal in Chronika. Da werden die Helden aufgezählt. Manchmal hat ein Held nicht viel gehabt. Da war einer bei den Helden Davids, der hat nur Eselskin backen gehabt und hat nur die ganze Zeit geschwenkt. Nur geschwenkt. Und hat 1000 Philister erschlagen. Der hat nichts anderes getan, als nur sein Eselskin backen. Du hast vielleicht auch nichts, nicht viel, aber du hast ein Eselskin backen. Und du kannst diese Dinge gebrauchen, die du hast. Also, werde überdurchschnittlich mit dem, was du hast. Gebrauche, was du hast und setze es voll ein zur Ehre Gottes. Und typische Kennzeichen von einem Menschen, der überdurchschnittlich ist, er trägt keine Maske mehr, er verstellt sich nicht, er ist ein Original. Er muss nichts mehr verstellen. In der religiösen Welt musst du dich verstellen. Verstehst? Und Heiligen spielen. Und bimbeln und Weihrauch versprühen. Heute gibt Gott dir die Orientierung. Wie werde ich überdurchschnittlich? Du hast einige Dinge gehört. Jetzt sollst du es verinnerlichen. Ich kann dich nicht überdurchschnittlich machen. Ich könnte dir 10-mal die Hände auflegen, würde sogar noch einen Hammer nehmen und draufschlagen. Aber das funktioniert nicht. Das musst du selber verinnerlichen. Selber ausleben. Selber probieren. Und deine Zeit nicht mit Nebensächlichkeiten vergeuden. So viele Menschen vergeuden ihre Ewigkeit mit Nebensächlichkeiten. Ihr Jenseits. Dann kommen sie im Himmel an. Muss ich gehen mit leeren Händen? Singen sie nachher, habe ich nichts zu bringen? Verstehst du, wo sind meine Gaben, meine Talente? Was hast du aus deinem Pfunden gemacht? In Apostelgeschichte 19 ist eine interessante Geschichte. Weißt du, viele sind errettet. Ihnen geht's wie dem Lot in Sodom. Weißt du, der hat zu viel Segen bekommen, aber der hat in Sodom alles verloren und verplempert. Sogar seine Frau verloren. In Ephesus hier, in der Apostelgeschichte 19, weißt du, Erweckung, Erweckung, Erweckung. Oh, wir brauchen Erweckung, Geschwister. Ja, wir brauchen, aber die Erweckung fängt bei uns an. Die haben dort entrümpelt, diese ganzen Zauberbücher. die ganzen Zauberbücher entrümpelt, ohne eine radikale Trennung, ohne eine radikale Entscheidung, wird es keine Erweckung bei uns geben. Und schon gar nicht für draußen. Die meisten sind nur, damit die anderen Leute aufwachen und in die Kirche kommen. Nein, du sollst aufwachen und du sollst in die Kirche kommen und du sollst Gott suchen von ganzem Herzen, nicht die anderen. Pfeif auf die anderen. Gott wird nicht fragen, was haben die anderen gemacht? Gott wird dich fragen, was hast du gemacht? Bist du wach gewesen? Und sie verbrannten die ganzen Zauberbücher, was den Heiligen Geist blockiert hat. Und Gott und du, ihr seid dann plötzlich Originale. Und dann heißt es sogar, dass sogar die Taschentücher beim Paulus Wunder wirkten. Da brauchte man gar nicht mehr viel. Weißt, da muss man nicht mehr groß beten, Geschwister, dass der Segen Gottes fällt. Der fällt, wenn alles in Ordnung ist. Das passiert von selbst. Wenn wir von der Bibel abweichen, weichen wir vom Herrn ab und wir sind mittelmäßig, lauwarm. Gott hat keinen Gefallen an Menschen, die abweichen, die nicht in ihrer Berufung mehr sind, die sich nicht vom Heiligen Geist mehr führen lassen, die das, was sie erkannt haben, nicht umsetzen und gebrauchen. Mir ist die Bibelstelle ganz groß geworden, wieder ganz neu. Ich habe schon 100 Mal gelesen und ich sogar gepredigt. Wo das Salz dumm wird, wird zu nichts mehr nütze. Kannst nichts würzen. Nicht einmal als Streusalz draußen verwenden. In Ruth Kapitel 2, Vers 17, da lese ich eine Geschichte. Die Israeliten, sie wichen bald von den Wegen des Herrn, worauf ihre Väter gegangen sind. Sie wichen es bald ab in der Richterzeit vom Herrn. Sie haben Gott verlassen. Und was passierte? Da kam eine große Hungersnot, eine große Dürre. Da wurden sie vertrieben, kamen in die Gefangenschaft sogar. Dass du Probleme hast, ist nur eins. Weißt du, du bist nicht ganz bei Gott. So wie diese alten Israeliten damals. Und ein Zeichen, dass in deinem Leben Probleme sind, ist Zeichen, du bist vom Plan Gottes abgewichen irgendwo. Wenn du im Plan Gottes lebst, wirst du keine Probleme haben. Der Teufel wird dich angreifen, der wird dich versuchen, das wird alles da sein. Aber diese Probleme, dass du verbannt wirst, sogar aus dem Land vertrieben wirst, alles hinschmeißt, ein Zeichen ist, dass du Gott nicht mehr ganz gehorchst, nicht mehr auf dem Weg bist. Deshalb Josua 1 noch einmal ganz kurz. Wir sollen weder nach links noch nach rechts schauen, einfach geradeaus gehen. Gib dich nicht auf. Und da heißt es hier, halte dich mutig und unbeirrbar an das, was mein Diener Moses dir gesagt hat. Befolge mein Gesetz, dass er dir übergeben hat und dass du nicht das Geringste fallen lässt und außer Acht lässt. Halte dich dran. Und dann heißt es, und dann wird dir alles gelingen. Dann wird dir alles gelingen. Es zahlt sich aus, kompromisslos zu sein, konsequent zu bleiben. Schau die Menschen an. Ich könnte noch Geschichten erzählen, aber ich möchte dich ermutigen, hör auf, mittelmäßig zu sein. Du schadest dir nur selber, nicht mir. Ich habe nichts davon. Abweichungen vom göttlichen Kurs führen in die Irre, in den Tod, geistlichen Tod. Ja, im Himmel komme ich schon hin, aber ganz fern weg, so wie der reiche Mann. Der war auch im Jenseits, aber er litt Pein. Hätte ich bloß. Und der arme Lazarus, der hat sich wohlgefühlt. Dem ging's wunderbar im Schoß des Abrahams. Solange wir in Mittelmäßigkeit verharren, sind wir nicht kreativ, sind wir nicht offen für Gott. Und solange wir mittelmäßig sind, werden wir nie über uns selbst hinauswachsen. Und genau das ist, was du solltest im Alter. Je länger, je reifer. Weißt du, noch ganz schnell, Lukas 1, Vers 38, die Mutter Maria. Was hat die Mutter Maria gesagt dem Engel? Ich will ganz für Gott da sein. Ich will ganz für Gott da sein. Das war eine Entscheidung. Und das, was aus ihr geboren wurde, war der Sohn Gottes. Und dann sagt sie, es soll geschehen, was du gesagt hast, Engel. Ich will ganz für Gott da sein. Es gibt nichts Größeres und Schöneres, als für Gott da zu sein. Und das kannst du, egal wo du bist, egal wie du heißt. Einfach Gott selbstlos zu dienen und nicht nur um sich selber zu drehen. Ich, mein, unser und so weiter. Unsere Hingabe entscheidet, ob wir durchschnittlich oder überdurchschnittlich sind. Ob wir Treibholz sind, nur getrieben, nur gelebt. Gib dich einer großen Sache hin und du wirst groß. Weißt du, gib dich dem allmächtigen Gott hin und du wirst merken, du wächst hinaus über dich selbst. Ich wundere mich, dass ich das schaffe, dass es möglich ist. Ich will ganz für dich da sein, Mutter Maria. Ich habe die Sache Gottes auch für mich persönlich als mein persönliches Anliegen gemacht. Ich will für Gott da sein, egal was passiert, egal wie es geht. Ich bin marianisch. Ich will ganz für Gott da sein. Maria macht die Sache Gottes zu ihrer eigenen Sache und dann das andere erst zu ihrer Sache und zu ihren Bedürfnissen. Zuerst Gott an erster Stelle. Und deshalb diente sie der Sache Gottes konsequent und kompromisslos. Und dann, hör mal, dann war sie überdurchschnittlich. Die Katholiken beten heute, gegrüßet seist du Maria. Sie preisen die Maria, es steht auch in der Bibel. Und die, alle Frauen werden dich selig preisen, Maria, weil sie das getan hat. Ich will für Gott da sein. Eine großartige Frau, überdurchschnittlich. Gewiss, was sie zu Jesus ja sagte, dass Jesus zur Welt kommt und sie austragen wird, da fingen die Probleme an. Und ich sag dir eins, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen und sagst, ja Herr, da kommen die Probleme, dann will der Josef dich verlassen, dann will der Herodes das Kind töten, dann wird das und das passieren. Aber sie hat ja zu Gott gesagt und Gott hat sie durchgebracht und sie war eine der größten Frauen überhaupt, das Urbild der Gemeinde Jesu. Sie war das Urbild der Gemeinde Jesu. Sie war nicht mittelmäßig, obwohl sie ein kleines Mädel war. Sie ist über sich selbst hinausgewachsen, durch Leiden und Schmerzen und alles. Sogar bis, sie hat ausgeharrt bei Jesus bis zuletzt, bis am Kreuz stand sie noch da. Sie hat ausgehalten. Sie ist im Leid nicht weggelaufen. Sie hat Jesus nicht aufgegeben, als es schwierig wurde. Als sie Jesus nicht verstanden hat. Warum, wieso und weshalb. Sie blieb bis zum Schluss, sogar am Pfingsten lesen wir, und Maria war auch dabei in diesem oberen Saal und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie hat für Jesus gelebt. Sie verzweifelte nicht. Sie wurde nicht bitter, obwohl Maria heißt die Bittere. Sie wurde nicht bitter. Sie gab sich nicht auf. Und am Auferstehungstag, am Ostern, sie wurde getröstet. Und du wirst getröstet am Auferstehungstag. Halleluja. Wenn du hier nicht mittelmäßig bist. Sie blieb bei Jesus bis zuletzt. Gegrüßet seist du, Maria. Gesegnet seist du, Maria. Ave Maria, dieses Lied gibt es 28 verschiedene, von verschiedenen Komponisten. Verstehst? Groß ist die Maria. Maria wird gepriesen. Halte aus, verdränge nicht das Schmerzhafte. Weißt du, verdränge nicht deine Ängste. Ich habe eine Predigt, kannst nachhören im Internet, gestern gehalten. Verdränge nicht deine Ängste, sondern bleibe bei Jesus. Überlass dich Jesus, es wird schon gut werden. Mach keine Gedanken, keine Fragen. Der Glaube an seine Erlösungstat verwandelt sogar die bitterste Not, den größten Schmerz, die schlimmsten Erfahrungen. Wir werden getröstet. Durch Jesus wirst du getröstet. Gib dich nicht auf. Und fang an mit einem Gedanken. Und es ist so einfach. Du kommst über dein Mittelmaß hinaus. Sag in jeder Situation, egal was passiert, wie dreckig das ist, wie schlimm das ist, wie schwierig das ist, wie unmöglich das ist. Lob und Dank. Lob und Dank. Das ist eine positive Einstellung. Lob und Dank. Lob und Dank. Und das verwandelt die schlimmsten, dunkelsten Momente deines Lebens. Da plötzlich bist du so wie Maria. Lob und Dank. Ich will nur Gott gefallen. Lob und Dank. Die mächtigste Waffe im Universum ist die Anbetung Gottes. Und dann kannst du mit zwei, drei Worten sagen, Lob und Dank. Ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin Witwe oder ich bin einsam, ich bin verlassen, ich habe niemand. Lob und Dank. Verrückt, wahnsinnig, schizophren. Aber du wirst sehen, Gott arbeitet. Gott arbeitet. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 39, noch ganz schnell, kannst weiterlesen, nachher bis 56. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das ist, was Gott will. Nicht, dass du in den Himmel kommst. Von nun an preisen mich alle Geschlechter der Erde selig. Gott preist dich selig. Der Himmel preist dich selig. Und es ist so wichtig, werde überdurchschnittlich. Das Reich Gottes gewinnen keine Halben. Gewinnen nur Draufgänger. Das Reich Gottes ist da, das musst du nur jetzt einnehmen. Lob und Dank. Ich bin klein und ich bin schwach, ich weiß nicht, was ich bin, aber Lob und Dank. Der, der dieses Universum geschaffen hat, der ist mein Vater, Daddy. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir aufhören dürfen, mittelmäßig zu sein. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Du hast uns geadelt. Du hast uns gewürdigt. Und Herr Jesus, ich möchte so wie Maria. Oh, dass die Leute in der Ewigkeit mich selig preisen. Der hat's durchgehalten. Der war treu. Der hat Gott gedient bis zum letzten Atemzug. Vater, ich danke dir, dass du uns kühn machst, tapfer machst, furchtlos machst, dass du uns zu Originalen machst. Und ich segne jetzt alle, die dein Wort gehört haben und noch in den nächsten Minuten hören werden. Sie sollen gesegnet sein, Vater, in Jesu Namen. Das Reich Gottes soll an erster Stelle in ihrem Leben stehen. Amen. Amen. Preis Gott, wir singen noch.